HR Info. Bilanz.
Mit Alexander Schmidt. Ferienzeit, Urlaubszeit. Die Deutschen werden oft als Reiseweltmeister bezeichnet. Dieser Ruf kommt nicht von ungefähr. Die Menschen hierzulande fahren immer länger weg und geben auch immer mehr Geld dafür aus. Besonders die mittleren Altersgruppen. Aber auch für die Jüngeren wird Reise dank Billigfluggesellschaften, Airbnb und anderer Angebote immer günstiger. Gleichzeitig werden Klimaschutz und Nachhaltigkeit weltweit zu einem Megatrend. Doch wie passt das überhaupt zusammen? Was erwarten die Profis vom Reisejahr 2019? Und drohen den Urlaubern wieder Chaos und lange Warteschlangen an den Flughäfen? Unser Thema in H-Info Bilanz. Urlaubszeit in Hessen. Hoffnung für Millionen Touristen. Anders als im vergangenen Sommer, als es endlose Warteschlangen und Flugausfälle am Frankfurter Flughafen gegeben hatte, soll es jetzt schneller gehen. Das hat ein Gipfeltreffen der Luftfahrt mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer im vergangenen Herbst beschlossen. Seitdem ist einiges passiert. Zu Ferienbeginn kommt nun also die Generalprobe. Lars Hofmann aus der H-Info Wirtschaftsredaktion. Was ist in den vergangenen Monaten denn passiert? Passiert, dass sich das Chaos des vergangenen Sommers nicht noch einmal wiederholt. Eine Rolle dabei hat ja auch die deutsche Flugsicherung gespielt, oder?
Und zwar nicht unerheblich. Es ist so, dass die Flugsicherungen in Europa einen Anteil an den Verspätungen und Ausfällen von einem Viertel im vergangenen Jahr hatten. Also das ist schon ganz massiv. Und da hat man sich auch bei den Flugsicherungen hingesetzt, hat sich zusammengetan und auch in den letzten Monaten schon einiges geändert. Man hat zum Beispiel Flughöhen auf bestimmten Routen angepasst, um besonders belastete und benutzte Flugrouten da zu entlasten, dass die Flüge einfach reibungsloser durchgeführt werden können. In der Osterzeit hat sich auch schon gezeigt, dass das durchaus hilft. Der Anteil an den Verspätungen, der auf die Flugsicherungen zurückgeht, ist von einem Viertel auf ein Fünftel zurückgegangen. Man sieht da auch, das reicht halt noch nicht. Ein ganz großes Problem, gerade bei der Flugsicherung hier in Deutschland, die ja den Sitz in Langen hat, ist das Personal. Es gab nämlich im letzten Jahr immer wieder Personalengpässe und da will man auch dran gehen. Es gibt eine Vereinbarung mit der Gewerkschaft. Es soll zum einen mehr ausgebildet werden. Bis das aber tatsächlich hilft, dauert das ja 3, 4, 5 Jahre. Deshalb gibt es auch kurzfristige Ansätze. Die Fluglotsen sollen jetzt die Möglichkeit bekommen, zusätzliche Schichten zu leisten. Die werden zusätzlich bezahlt. Das soll einen Anreiz schaffen, dass die Leute auch mehr arbeiten. Das hilft alleine auch noch nicht. Die Fluglotsen sollen außerdem 2 Jahre länger als bisher arbeiten dürfen. Das ist einfach die Hoffnung, dass man so gerade in dieser Hauptreisezeit im Sommer nicht mehr diese Personalengpässe hat.
Flugsicherung ist das eine, aber wie sieht es denn am Flughafen selbst aus?
Da spielt natürlich auch das Personal eine ganz entscheidende Rolle. Die Fluglinien, die setzen in dieser Hauptreisezeit auf mehr Personal an den Check-in-Schaltern. Da gibt es außerdem dann teilweise gerade bei Interkontinentalflügen Leute, die rumgehen, die gucken, ob die Gepäckstücke schon mal richtig beschriftet sind, ob alle Reisedokumente vorhanden sind, damit es dann einfach beim Check-in schneller geht. Ganz wichtig sind aber eben die Sicherheitskontrollen, die Passkontrollen. Da gab es im letzten Jahr massive Probleme, auch weil eben zu wenig Personal teilweise da war. Die Bundespolizei, die ist ja für diese Kontrollen zuständig. Die sagen, dass sie jetzt mehr Personal angefordert haben bei den zuständigen Dienstleistern. Die gehen davon aus, dass es dieses Jahr deutlich besser laufen wird. Es ist auch so, dass man seit November ein neues Kontrollverfahren, eine neue Kontrolllinie testet. Eine von diesen Linien ist jetzt auch schon in Benutzung. Da können dann mehr Passagiere durchgeschleust werden, kontrolliert werden. Das ist aber nur eine Linie. Man baut eine ganz neue Halle. Da sollen 7 solcher schnelleren Kontrolllinien dann am Ende stehen. Die wird erst nächstes Jahr fertig. Im Juli, Mitte Juli ungefähr, soll es aber schon ein Provisorium geben. Das sind aber noch ein paar Wochen. Auch das dürfte die Situation dann nochmal entspannen. Aber die Bundespolizei sagt, man hat das ganze Verfahren mit mehr Personal, diesen neuen Kontrollen, aber auch schon in der Reisezeit um Ostern erprobt. Und da habe sich gezeigt, dass es eigentlich ganz gut läuft. Und sie sind zumindest zuversichtlich, dass sie das auch jetzt im Sommer im Griff haben. Ob das aber tatsächlich so ist, das muss ich zeigen, weil es kann durchaus auch nochmal so Spitzenzeiten geben. Es sollen ja insgesamt bis zu 240.000 Passagiere pro Tag kommen. Und wenn dann gerade Länder wie NRW auch noch Ferien bekommen, dann kann es durchaus sein, dass eben das System an seine Grenzen kommt.
Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, dass die Menschen 3 bis 4 Stunden vor Abflug schon am Ort sein sollten. Wie sieht es in diesem Jahr aus?
Der Flughafenbetreiber Fraport ist da etwas entspannter. Es deutet für mich darauf hin, dass sie auch zuversichtlich sind, dass es besser läuft. Sie sagen jetzt, man soll früher kommen, 2,5 Stunden früher. Also nicht mehr ganz so extrem wie noch im vergangenen Jahr. Aber sie rechnen eben mit einem enormen Andrang. Diese 240.000 Passagiere pro Tag, das wäre ein neuer Spitzenwert. Das zeigt einfach, dass man nach wie vor vieles tun muss, damit es eben nicht zu diesen Staus kommt, dass es nicht dazu kommt, dass die Leute, weil sie lange an Check-in oder am Sicherheitsschalter warten müssen, dass sie deswegen ihre Flüge verpassen. Deswegen eben früh kommen und vor allem, sagt man bei Fraport, gut vorbereiten. Das heißt, wenn möglich, online einchecken. Da kann man sich dann viel Zeit sparen. Man sollte auch das Handgepäck schon vorher gut packen, genau die Maße kontrollieren, ob das auch mit der jeweiligen Fluglinie übereinstimmt. Da kann man sich am Ende viel Ärger am Flughafen und auch viel Zeit am Flughafen ersparen.
Die Sicherheitskontrollen und die Organisation am Flughafen sind das eine, die Tarifauseinandersetzungen zwischen den Airlines und den Beschäftigten ja das andere. Was erwartet uns da in den kommenden Wochen und Monaten?
Das ist im Moment der Blick in die Glaskugel tatsächlich. Das kann man noch gar nicht so genau sagen. Man kann nur sagen, dass es im Hintergrund gewaltig rumort. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO beispielsweise, die führt gerade im Moment eine Urabstimmung bei Eurowings, bei der Billigtochter der Lufthansa durch. Und da könnte es dann schon jetzt so Mitte Juli zu Streiks kommen. Die gute Nachricht, so gesehen, der Frankfurter Flughafen wäre von solchen Streiks nicht betroffen, weil Eurowings hier im Moment einfach noch nicht fliegt. Aber es gibt natürlich auch Hessen, die bis nach Köln, Bonn oder Düsseldorf fahren, um von dort zu fliegen. Da muss man dann schon genau gucken, ob dort vielleicht gestreikt wird oder nicht. Und dann gibt es noch ein ganz, ganz großes Risiko. UFO will nämlich auch Urabstimmungen bei der Lufthansa selbst durchführen. Wenn es so weit kommt, wenn dann auch tatsächlich gestreikt werden sollte, dann würde das natürlich auch gewaltige Auswirkungen auf Frankfurt haben. Aber das dauert noch ein bisschen. Die Urabstimmung wird sich wahrscheinlich noch bis Ende Juli oder auch Anfang August hinziehen. Mit etwas Glück, kann man da sagen, würden Streiks dann wahrscheinlich erst nach den Sommerferien in Hessen stattfinden.
Sagt Lars Hofmann aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion über mögliche Flugausfälle und Warteschlangen am Frankfurter Flughafen.
hr-info. Bilanz.
Der Reisemarkt 2019 ist unser Thema. Die Umsätze steigen Jahr für Jahr. Im Schnitt geben die Deutschen 100 Euro für einen Urlaubstag aus. Es ist ein Milliardengeschäft für die Reiseveranstalter, Airlines oder Online-Händler. Die Hälfte des Reisejahres 2019 ist jetzt gelaufen. Was erwartet Kerstin Heinen, Pressesprecherin des Deutschen Reiseverbandes?
Wir haben im vergangenen Jahr ein extremes Frühbucherjahr gesehen bei den Reisen. In diesem Jahr ist das nicht ganz so. Das heißt, es wird kurzfristig gebucht und dementsprechend ist nicht ganz klar, wird es wirklich ein richtig gutes Jahr oder wird es ein Jahr mit moderatem Wachstum?
Etwas klarer sieht Professor Martin Lohmann. Er ist Reiseforscher an der Uni Lüneburg.
Wir erwarten für 2019 wieder ein sehr gutes Reisejahr. Pro Jahr machen die Deutschen rund 70 Millionen Urlaubsreisen. Das werden 2019 bestimmt nicht weniger werden.
Bei den Reisezielen bleiben sich die Urlauber weitestgehend treu, sagt Kerstin Heinen.
Deutschland bleibt das liebste Reiseziel der Deutschen. Ungefähr ein Viertel der Deutschen bleibt im eigenen Land. Bei den Fernreisezielen, insbesondere bei den Flugreisen, kommt dann direkt Spanien, gefolgt von Griechenland. Und in diesem Jahr sehen wir auch ein Comeback der Türkei. Insgesamt ist in diesem Jahr das östliche Mittelmeer wieder stärker gefragt, also auch Ägypten, Tunesien, Bulgarien, Kroatien.
Den typischen Sommerurlaub gibt es nur mit Einschränkungen, sagt Martin Lohmann.
Die typische Sommerreise ist eigentlich durch die Themen Sonne und Strand definiert. Sie kostet ungefähr 1.100 Euro pro Person und Reise. Aber diese Beschreibung ist von vornherein irgendwie ungerecht und falsch, weil diese 70 Millionen Urlaubsreisen kann man nun wirklich nicht über einen Kamm scheren. Natürlich gibt es Leute, und auch ziemlich viele, die fröhlich in den Alpen wandern oder die währenddessen Städtereisen in Straßburg oder Stuttgart machen. Also wenn es da einen klaren Trend gibt, dann ist es der Differenzierung.
Vom klassischen Badeurlaub also über Hiking bis hin zu Städtetrips ist vieles zu haben. Beide Reiseprofis bestätigen das Comeback des östlichen Mittelmeeres, insbesondere der Türkei.
Die Türkei und auch Ägypten bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die Sicherheitssituation waren beide Länder über Jahre etwas schwächer nachgefragt. Inzwischen ist es aber so, dass die Urlauber sehen, wie schön es dort ist und eben das Preis-Leistungs-Verhältnis sehen und wie attraktiv Reisen dorthin sind. Und dementsprechend ist es in diesem Jahr wieder stärker gebucht.
Professor Martin Lohmann.
Das ist zum Teil natürlich darauf zurückzuführen, dass die politischen Kommentare und Berichterstattungen über das, was in der Türkei geschieht, nicht mehr so prominent sind, wie sie das vor 2-3 Jahren waren. Dasselbe für Ägypten. Ist aber auch darauf zurückzuführen, dass das Urlaubsleben in diesen Ländern eigentlich unter den politischen Entwicklungen kaum oder gar nicht gelitten hat. Also man konnte eigentlich immer schön Ferien machen in der Türkei. Und dass die Reiseveranstalter und die meisten Reisen in diese beiden Länder sind mit Reiseveranstaltern, also Pauschalreisen, wieder Mut gefasst haben, gesagt haben, da kann man die Kunden ruhig hinschicken. Und am Ende spielt der Preis natürlich auch eine Rolle.
Da sind Angebote von 400 Euro und weniger pro Person mit Flug, Hotel und Halbpension für eine Woche durchaus keine Seltenheit. Bei den Fernreisen ist und bleibt vermutlich die USA das Traumziel Nummer 1 der Deutschen. Auch wenn es im vergangenen Jahr einen kleinen Rücksetzer gegeben hatte. Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband.
In diesem Jahr sind die USA wieder stärker im Rennen und sind auch wieder gut unter den Top 10 dabei.
Der Lüneburger Reiseforscher Martin Lohmann.
USA-Reisen sehr, sehr abhängig vom Wechselkurs, der ja nicht immer gleich ist und die Preise variieren dementsprechend. Ist der Wechselkurs günstig für deutsche Reisende, steigt die Zahl der Reisen deutlich an und ist es ungünstig, sinkt er wieder, der Marktanteil der USA. Mit politischen Verhältnissen hat das relativ wenig zu tun.
Anders als im klassischen Einzelhandel sind die stationären Anbieter, also die Reisebüros, nicht die Verlierer gegenüber den Online-Händlern. Ihre Umsätze haben zuletzt rund 7% zugelegt. Mehr Bundesbürger haben den Weg ins Reisebüro gesucht. Kerstin Heinen erklärt es so.
Die Reisebüro-Mitarbeiter sind quasi die Lotsen durch das riesige Angebot an Reisen, was wir in diesem Markt einfach zur Verfügung stellen. Und gerade bei jüngeren Menschen sieht man, dass sie von der Reisebuchung im Internet genervt sind, einfach weil das Angebot so umfangreich ist, dass sie damit im Grunde genommen schon gar nicht mehr zurechtkommen und dementsprechend auch die fachliche Beratung eines Menschen im Reisebüro suchen.
Ähnlich argumentiert der Reiseforscher.
Das Reisebüro ist immer dann ein guter Ansprechpartner, wenn die Produkte relativ komplex sind, also wenn man eine Fernreise machen möchte und da ganz sicher gehen möchte, dass man die richtige Auswahl trifft und den richtigen Veranstalter nimmt. Sie sind dann eine gute Idee, wenn man sowieso eine Pauschalreise machen möchte und ob man die nun im Reisebüro kauft oder online, macht dann preismäßig auch keinen Unterschied und man kriegt die Beratung gratis noch dazu. Sie werden eher gemieden, wenn es um so ganz einfache Dienstleistungen geht, wie das Buchen eines Bahntickets, einer Fährüberfahrt oder eines Flugtickets alleine. Das kann der Kunde heute im Internet oft leichter machen und die Reisebüros hätten davon auch nicht so viel Vergnügen, also relativ wenig Ertrag.
Hinzu kommt, dass das Reisebüro, das viele noch von ihrer Jugend her kennen, nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, was heute den Kunden vor Ort geboten wird, sagt die Sprecherin des Reiseverbandes.
Die Reisebüros sind sicherlich auch individueller geworden, gehen intensiver auf die Wünsche ihrer Kunden ein. Viele Reisebüros haben sich auf bestimmte Reisearten spezialisiert oder auf bestimmte Reiseländer spezialisiert, sei es auf das Thema Kreuzfahrten oder sei es auf Südostasienreisen oder auf Trekkingreisen und Ähnliches. Dementsprechend ist da sicherlich eine Veränderung zu verzeichnen. Auf der anderen Seite ist es relativ unwichtig, ob jetzt online oder offline gebucht ist. Für den Kunden ist es im Grunde genommen wichtig, welche Form der Reise er wählt, nämlich ob er sich für das Rundum-Sorglos-Paket der Pauschalreise entscheidet und damit abgesichert ist, auch in einem Krisenfall und der Reiseveranstalter sich um ihn kümmert, oder aber ob er sich Einzelleistungen wie Flug, Bahn, Hotel und Ähnliches selber zusammenstellt. Da muss er auch im Falle einer Krise oder einer Naturkatastrophe selber sich darum kümmern, wie er letztlich wieder nach Hause kommt oder wie er eine Umbuchung vornimmt etc.
Seit Juli vergangenen Jahres gilt ein neues Pauschalreiserecht. Reisende können sich seitdem zum Beispiel beim Reisevermittler direkt beschweren, etwa bei einem Reisebüro. Sie haben 2 Jahre Zeit, um Mängel geltend zu machen oder sind geschützt, wenn ihr Reisevermittler pleite geht, an den sie schon gezahlt haben. Vor Ort hat sich also einiges verändert für die Kunden, aber auch innerhalb der Branche, sagt Professor Martin Lohmann.
Da gibt es eine Entwicklung, die eigentlich vergleichbar ist mit dem sonstigen Einzelhandel auch. Also auch da ist die Zahl der Ketten ist größer geworden, also größere Einheiten. Die Reisebüros haben sich spezialisiert und professionalisiert auf bestimmte Arten von Reisen, sodass da die spezifische Kompetenz größer geworden ist. Sie sind häufig aus teuren Innenstadtlagen weggewandert in eher Randlagen von Städten, um die teure Miete nicht bezahlen zu müssen, die bei den relativ geringen Erträgen von Reisebüros eine große Rolle spielt. Also sie haben sich schon weiterentwickelt und die Kunden sind für diese Produkte dort auch immer noch gut aufgehoben.
Interessanterweise verliert die individuell auf eigene Faust gebuchte Reise immer mehr an Bedeutung. Das Individuelle, das Einzigartige wird von den Reiseanbietern aber immer mehr betont.
So dass ich als Kunde tatsächlich ein sehr persönliches Angebot finde, was genau meinen Interessen entspricht, was sonst bei diesem Reiseveranstalter vielleicht gar kein anderer kauft. Also insofern ist Individualisierung schon ein Trend. Bei den Reisearten ist es die Vielzahl der Urlaubsreisen differenziert sich immer mehr aus. Das finden wir auch bei den Reisearten. Es gibt also jetzt nicht eine, die ganz besonders im Trend liegt und das machen dies Jahr alle und im nächsten Jahr machen sie es alle nicht mehr, sondern die Vielfalt, der bunte Strauß ist eigentlich das Herausragende dabei und so finden wir eben eigentlich jede Art von Urlaubsreisen inklusive der Städtetrips, die auch nicht vom Markt verschwinden. Das ist was Eigentümliches bei den Urlaubsreisen. Eigentlich geht kein Trend je verloren. Es gibt auch immer noch die rot bestrumpften Alpenwanderer, es gibt den Kurschatten noch, also nichts geht verloren im Tourismus, es wird immer vielfältiger.
Zu dieser Vielfalt an Angeboten kommt auch eine Vielzahl von Inhalten. Das jüngste Thema ist der Klimaschutz, der auch im Zusammenhang mit dem Tourismus immer stärker diskutiert wird. Kerstin Heinen, Sprecherin des Reiseverbandes.
Es gibt immer mehr Veranstalter, die nachhaltige Reisen anbieten oder aber sich eben auf nachhaltige Reisen spezialisiert haben. Man muss allerdings auch sehen, Studien zeigen, dass Reisende wirklich aller Alters- und Einkommensklassen nachhaltig reisen möchten. In der Regel aber, wenn es dann um die tatsächliche Buchung geht, nicht mehr so nachhaltig unterwegs sind und auch die konkrete Bereitschaft, zum Beispiel den CO2-Verbrauch während einer Reise zu kompensieren, hält sich noch in Grenzen.
Genau das beobachtet auch Martin Lohmann, Professor an der Uni Lüneburg.
Tatsächlich erwarten wir von der aktuellen Debatte und dem vielleicht wachsenden Bewusstsein für Klima- und Umweltschutzfragen momentan kein geändertes Verhalten. Also es wird nicht weniger geflogen werden 2019 als in den Jahren zuvor, eher mehr. Langfristig haben wir auch eine Entwicklung, dass wir die Reisen mit dem Auto, die Urlaubsreisen mit dem Auto tatsächlich kürzer werden. Also wir fahren nicht mehr so weit mit dem Auto. Früher ist man nach Spanien oder Italien selbstverständlich mit dem Auto gefahren. Das war auch ein Abenteuer für sich. Heutzutage fliegt man selbstverständlich und wenn man da Auto fahren will, mietet man sich eins. Die Umweltsorgen scheinen dabei ungefähr so eine Rolle zu spielen, wie wenn man ein Gläschen Wein trinkt, weiß man auch, dass der Alkohol eigentlich schädlich ist, aber sein lassen tun wir es deswegen nicht.
Sie hören H-Info Bilanz. Reisen und Klimaschutz. Früher als anderswo wurde dieses Thema in Skandinavien diskutiert. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg etwa fährt mit dem Zug auch weite Strecken durch Europa. Flugreisen kommen für sie und ihre Familie nicht mehr in Frage. Zu viele Tonnen CO2 werden dabei ausgestoßen, zu schädlich für die Umwelt. In Schweden hat man dafür sogar einen eigenen Begriff erfunden.
Jag heter Malena Ernman. Jag är sångerska och jobbar över hela världen. Och jag har slutat flyga.
Ich heiße Malena Ernman, bin Opernsängerin und arbeite in der ganzen Welt. Ich habe aber aufgehört zu fliegen. sagt die 48-Jährige in diesem Werbevideo für einen Naturschutzverband. Sie gehört zu den Promis im Land, die mitgeholfen haben, aus einer Idee einen Trend zu machen. Flügscam, zu Deutsch Flugscham. Und längst nicht nur sie und andere Promis wie eine grüne Ex-Ministerin oder ein bekannter Sportkommentator verzichten, wann immer es geht, aufs klimaschädliche Fliegen. Flugscham eben. Die Ethnologin Ida Hüldt erklärt die Wirkung dieses Begriffs. Neue Worte repräsentieren immer auch den gegenwärtigen Zeitgeist. Flugscham erzeugt einen emotionalen Druck und macht die Klimafrage zu einer persönlichen. Wir sollen Verantwortung übernehmen und uns schämen. Schaut man auf Untersuchungen der Fluggesellschaften, dann sieht man allerdings, dass die Leute weiter fliegen, nur jetzt eben mit schlechtem Gewissen. Das gilt vor allem für Langstrecken. Immer mehr Schweden verlegen dagegen Reisen im Inland oder ins nahe europäische Ausland tatsächlich auf die Schiene. Dazu gibt es immer mehr auch Familien, die jetzt schon ihre Sommerferien aus Flügscam anders planen als früher. Veronika Löfgren zum Beispiel.
Ja, wir tänkte åka till Spanien, men det visade sig vara lite för komplicerat, så att vi tar Polen istället.
Wir wollten eigentlich nach Spanien reisen, sagt sie, aber das wäre mit dem Zug dann doch etwas zu kompliziert geworden. Jetzt fahren wir stattdessen nach Polen.
Carsten Schmiester über die sogenannte Flugscham in Schweden. Diese Scham ist natürlich ein heißes Eisen bei der jetzt startenden Reisewelle. Immer mehr fragen sich, können die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens überhaupt noch eingehalten werden? Und wenn ja, wie, wenn ich nicht mein Reiseverhalten ändere? Ich habe darüber mit Arne Fellermann von der Umweltschutzorganisation BUND gesprochen. Er kümmert sich dort um das Thema Verkehrspolitik. Hat die Klimadiskussion bis hin zur Flugscham-Bewegung aus Skandinavien Einfluss auf das Reiseverhalten oder wird dann doch das letzten Endes ausgeblendet?
Letztens kamen Zahlen auf, die sagten, insgesamt hätte so diese Flugscham-Diskussion in Schweden schon so eine Nachfrageauswirkung um die, ich glaube, 4% gehabt. Und das ist natürlich schon beeindruckend, wenn dann ein Teil der Flüge nicht mehr nachgefragt werden. Da merkt man dann auch, dass das eigene Konsumverhalten Auswirkungen haben kann.
Im Internet gibt es ja Emissionsrechner, die sagen uns relativ genau, wie viel Treibhausgase ein Flug nach Mallorca oder zum Beispiel nach Thailand verursacht. Sorgen diese Tools für Aufklärung oder dienen sie letzten Endes eher dazu, die Menschen zur Kompensation zu bewegen, also zu Ausgleichszahlungen?
Oft sind diese CO2-Rechner gerade bei Flugreisen ja werden angeboten von auch Kompensationsanbietern, wie zum Beispiel Atmosphäre. Ihre Rechner können aber natürlich auch genutzt werden. Das mache ich auch oft, einfach um zu schauen, wie hoch sind eigentlich die CO2-Auswirkungen, die Klimaauswirkungen der Zugreisen, des Autonutzens oder halt auch der Flugreise, um dann schauen zu können, wie kompensiere ich oder was bedeutet das eigentlich für mein eigenes CO2-Budget. Man kann die natürlich auch so nutzen.
Das heißt also eher zur Aufklärung. Für einen Flug zum Beispiel von Frankfurt nach Neapel errechnet mir das Portal Atmosphäre 365 Kilo Emissionen und schlägt eine Ausgleichszahlung von 10 Euro vor. Für die Strecke Frankfurt-Peking sind es schon 3.936 Kilo und 91 Euro. Weiß man denn, wie viele Menschen diese Angebote überhaupt nutzen?
Darüber habe ich keine Zahlen, wobei auch der Verband der deutschen Luftfahrtindustrie, der BDL, sagt, dass freiwillige Angebote, die auch auf Buchungsportalen angeboten werden, sehr, sehr selten genutzt werden. Also es ist immer noch ein sehr kleiner Teil der Flugreisenden, die sagen, ja, ich kompensiere. Das ist leider so.
Vorausgesetzt, ich zahle jetzt für meine Flugreise jetzt diese 91 Euro für ein Klimaschutzprojekt. Was heißt das denn konkret? Dann geht das automatisch irgendwo hin oder muss ich mich damit beschäftigen?
Also das Angebot des Kompensierens, das beinhaltet dann auch, dass die Weiterleitung an das Projekt und alles, was da dranhängt, inkludiert ist. Das heißt, da muss man sich um nichts mehr kümmern. Worauf man sich aber so ein bisschen fokussieren sollte als Flugreisegast zum Beispiel, ist zu schauen, bei welchem Anbieter möchte ich denn meine Kompensation kaufen? Weil da gibt es bessere Anbieter, wie zum Beispiel Atmosphäre, die bessere Projekte anbieten, aber auch mit einbeziehen, dass die Klimawirkung des Flugverkehrs nicht nur CO2 ist, sondern auch andere Faktoren. Also die sind wesentlich besser. Dann kann man sich auch sicherer sein, dass die Ausgleichsprojekte einen größeren Nutzen haben, weil das ist nicht immer klar. Kompensationsprojekte bedeuten nicht immer, dass dem Klima auch was Gutes getan wird. Zunächst entstehen ja sowieso immer erstmal die Emissionen durch den Flug und dann hat man sehr viel Aufwand nötig, um die dann wieder einzufangen.
Warum machen wir Fliegen nicht einfach teurer und geben den Aufschlag zum Beispiel direkt in solche Projekte?
Ja, das wäre großartig. Da sind wir auch ein Befürworter. Zum einen die Subventionen für den Flugverkehr, die sehr hoch sind und auch den Markt zwischen den verschiedenen Reiseanbietern verzerren, die abzubauen, das auf der einen Seite. Und dann auf der anderen Seite auch zu schauen, wie können wir die Klimakosten des Verkehrs mehr auch in den Preis mit einbeziehen. Zum Beispiel über eine Kerosinsteuer. Das ist auch eine größere Forderung von uns, zu sagen, wie auch zum Beispiel auf Diesel oder Benzin eine Steuer erhoben wird, eine Energiesteuer, sollte der Verkehr auch, also der Luftverkehr auch eine solche Steuer bekommen. Das ist leider bislang noch nicht so. Das bevorteilt den Flugverkehr auch sehr, deswegen ist er auch eigentlich viel günstiger, als er sein sollte. Das ist natürlich auch für den Klimaschutz wichtig, dass solche Wirkungen dann auch im Preis sich widerspiegeln.
Sagt Arne Fellermann, Verkehrsexperte der Umweltschutzorganisation BUND. Das Fliegen in Zeiten des Klimaschutzes, die Reisetrends 2019 und was die Urlauber in diesem Jahr an den Flughäfen erwartet, waren unsere Themen in H-Info Bilanz. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das unter hrinforadio.de.